NDR Kultur à la carte.
Mit Claudia Christoffersen. Heute zu Gast ist jemand, der genau beobachtet, der darüber schreibt, was er sieht, was ihn interessiert, was ihn packt. Das macht er in seinen Artikeln, die er als Redakteur für die Wochenzeitung Die Zeit schreibt, oder in seinen Büchern. Henning Susebach. Bei seinen Recherchen sucht er nicht immer nur die bloßen Fakten, er sucht auch das Abenteuer und vor allem die Geschichten. Das war so, als er vor ein paar Jahren zu Fuß durch Deutschland ging und die Reise ihn ins Hinterland führte. Jetzt hat er sich einer Frau gewidmet, die er selbst nie kennengelernt, die ihn aber tief beeindruckt hat. Anna Kalthoff. Sie ist seine Urgroßmutter. Über Anna, über ihr Leben, ihr Schicksal, ihre Zeit wollen wir sprechen. Henning Susebach sitzt mir gegenüber. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Susebach, Anna Kalthoff, das ist Ihre Urgroßmutter. Wer sie war, wie sie gelebt hat, darüber wollen wir reden. Mich interessiert jetzt erst einmal, wann und wo haben Sie zum ersten Mal von Anna Kalthoff gehört? Können Sie das sagen?
Ich habe das erste Mal von Anna Kalthoff gehört und nicht aufgepasst. Deswegen kann ich kein Jahr nennen, kein Datum. Ich war noch Kind. Es muss auf Familienfesten gewesen sein, wo sich in meinen Augen alte Menschen über früher unterhielten. Und als Kind ist man interessiert an der Gegenwart und Zukunft. Und dann rast aber die Zeit. Man wird selber älter, schaut zurück. Und es war immer noch diese Geschichte dieser Anna da. Einer Frau, die ein sehr eigenwilliges Leben gelebt haben sollte. Und meine Mutter hat mir auch ein bisschen Druck gemacht und hat gesagt, schreib das mal auf.
Ja, Ihre Mutter also hat Sie so ein bisschen unter Druck gesetzt. Jeder Mensch stirbt zweimal. Das ist der erste Satz in Ihrem Buch, der mir sehr gefallen hat. Was steckt hinter diesem Satz?
Hinter dem Satz steckt die Erkenntnis, dass die Figur Anna, über die ich schreibe, schon lange ihren ersten Tod gestorben ist. Das ist der biologische Tod, den man genau terminieren kann. Und danach setzt nach meiner Erkenntnis das zweite Sterben ein. Das ist das Vergessenwerden. Und dieses zweite Sterben war bei Anna auch schon weit fortgeschritten, aber noch nicht am Ende angelangt. Und ich hatte das Gefühl, es sei höchste Zeit, sie vor diesem zweiten Sterben nochmal zu retten. Und so entstand aus der Motivation, dieses Buch zu schreiben, gleichzeitig der erste Satz.
Sie haben damit ja im Grunde auch ein Stück weit Anna wieder ins Heute geholt. Kam ja auch so vor. Annas Lebensstationen sind nur sehr spärlich dokumentiert. Sie hat keinen großen Nachlass hinterlassen und Sie haben sich eigentlich auch an historischen Eckdaten orientiert und haben dann ein Puzzle sozusagen zusammengelebt. Nach diesem Prinzip haben Sie sich auch die Musik für diese Sendung ausgesucht. Fangen wir an mit Annas Geburtsjahr 1866. Am 29. April 1866 wurde Anna Kalthoff geboren im Münsterland. Und 1866 ist das Jahr, in dem Friedrich Smetanas Oper Die verkaufte Braut in Prag uraufgeführt wurde. Sie haben sich daraus die Polka gewünscht und ja, vielleicht auch, weil sie zu Annas Leben passte?
Ja, tatsächlich. Ich habe, muss ich gestehen, nicht so richtig viel Ahnung von Musik, habe mich deswegen durchgehangelt durch ihre Biografie und habe geschaut, was ist in ihren Schicksalsjahren an Musik veröffentlicht worden. Und die verkaufte Braut von Smetana fand ich deswegen interessant, als dass in diesem Stück auch Männer über ein Frauenleben bestimmen. Und so geht's bei Anna auch los.
Thank you. Die Polka aus der Oper Die verkaufte Braut von Friedrich Smetana hier mit dem New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Leonard Bernstein. NDR Kultur à la carte, zu Gast ist heute Henning Susebach. Anna oder was von einem Leben bleibt, heißt das Buch, das gerade frisch erschienen ist. Anna ist ihre Urgroßmutter und ihr Name fiel durchaus bei Familienfeiern, haben Sie gerade schon gesagt, lange her und trotzdem nicht gänzlich vergessen. Es wurde geredet bei Familienfesten über diese Urgroßmutter. Mündliche Überlieferung ist natürlich eine Schiene der Recherche. Alles andere wurde dann schwieriger, noch schwieriger. Von ihrer Urgroßmutter existiert nicht viel, kein riesiger Nachlass, habe ich schon gesagt. Also keine Briefe, kein Tagebuch. Aber ein bisschen haben sie gefunden.
Tatsächlich, es gab sehr wenige Ego-Dokumente, wie Historiker sagen, also in denen sich die Person selber äußert, wie in einem Tagebuch. Ich hatte nur zwei Postkarten, die Anna an andere Menschen schrieb. Und die anderen Dokumente erzählten eher etwas über sie oder von ihr. Das waren zwei Poesiealben aus ihrer Kinder- und Jugendzeit, in die sich Freundinnen und später bei der Berufswahl, nach der Berufswahl Kollegen, Kolleginnen eintrugen. Das ist ein Verlobungsring, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Mhm. Das ist ein Café-Teeservice, in das ein Dienstjubiläum eingraviert ist. Und viel mehr war da nicht. Und damit habe ich angefangen.
Und trotzdem sind Sie ja weit gekommen.
Ja, und das war interessant. Also wir haben ja am Anfang gesprochen von den zwei Toten, die ein Mensch stirbt. Und ich dachte, ich sei eigentlich schon zu spät dran. Und je länger man wartet, desto mehr ist von einem Menschen verloren und ins Dunkel des Vergessens gerutscht. Das ist in der Tat auch so. Und ich habe dann aber, finde ich, ein kleines Wunder erleben dürfen. Und zwar, diese Vergangenheit kommt uns wieder entgegen seit den Zeiten der Digitalisierung. Es sind Kirchenbücher digitalisiert. Man kann auf Bestände von Museen und Archiven zugreifen. Wenn ich das Todesdatum, das Geburtsdatum eines Menschen habe, dann finde ich die Einträge der Eltern, was die von Beruf waren, Flurkarten aus Katasterämtern und plötzlich eröffnen sich Leben und das, muss ich sagen, war ein großes Such- und Findglück, zumal sich mit jedem Fund wieder 10 neue Türen öffneten und ich habe weit, weit mehr gefunden und rekonstruieren können, als ich anfangs dachte.
Also kann man sagen, die Konturen von Anna wurden immer schärfer. Anna ist das vierte Kind, damals, das geboren wurde. Drei Töchter sind schon da. Man wartete eigentlich auf den Sohn. Also war auch Anna mit ihrer Geburt eigentlich wieder eine Enttäuschung. Anna ist 12, da stirbt dann der Vater. Also es kommen dann noch mehr Kinder nach. Der Sohn wird auch geboren oder sogar die Söhne. Mhm. Anna kommt nach dem Tod des Vaters in eine Klosterschule nach Holland, nach Steyl, und wird zur Lehrerin ausgebildet, was eigentlich ein Privileg ist. Ein Privileg, das aber einen hohen Preis hat.
Ja, ich glaube, es ist ein bittersüßes Privileg gewesen. Bei der Recherche erschloss ich mir erst, dass die Deutschen damals ein Volk von Migranten sind. Also die ganze Welt gerät in Bewegung durch Verarmung, durch Industrialisierung, Aufstiegsgeschichten, Abstiegsgeschichten. Und in Annas Lebensspanne, habe ich erfahren, war die Hälfte der Deutschen auf Binnenmigration. Und Anna gerät eben auch in diesen Strom der Geschichte, weil ihr Vater stirbt, da ist sie 12 und die Mutter scheint den Hof, das elterliche Haus nicht halten zu können und muss ihre Kinder unterbringen. Die älteren Schwestern werden verheiratet und dieses Mädchen braucht einen Platz. Und die fürsorgende Mutter hat die Idee, sie soll Lehrerin werden. Anna scheint ganz clever zu sein, hat auch offenbar einen Mentor. Und sie versuchen also zu vermeiden, dass sie irgendwo als Magd hingeschickt wird. Und so wird sie im Kulturkampf neues Fenster nach Holland geschickt, in ein katholisches Kloster und dort ausgebildet.
Und dann gibt es das sogenannte Lehrerinnenzölibat. Also fand ich ganz erstaunlich.
Das fand ich auch erstaunlich. Also das heißt, in Preußen war es Lehrerinnen verboten zu heiraten, weil der Staat oder die Gesellschaft Frauen nicht zutraute, Beruf und Familie zu verbinden. Und ich muss fast lachen, bitter, weil diesen Reflex kennt man ja heute auch noch. Und auch vorher muss schon Anna geahnt haben, dass die Entscheidung für ein Lehrerinnenleben eigentlich eine Entscheidung für ein einsames Frauenleben ist. Weil als die Mutter ihr eröffnet, die Idee, wir lassen dich zur Lehrerin ausbilden, soll sie als 12-Jährige ganz erschrocken gefragt haben, oh Gott, bekomme ich dann einen Buckel? Mhm. weil Lehrerinnen oft die wurden, die auf dem Heiratsmarkt übrig blieben, die vielleicht nicht normschön waren, wie man heute sagt. Und sie hat es halt andersrum in ihrer Kinderlogik gedacht. Und es war wohl eine Entscheidung, die sie nicht vollständig mitgetragen hat, aber mittragen musste.
Anna, noch nicht 20, kommt als ausgebildete Lehrerin zurück ins Sauerland. Das fand ich auch verwunderlich. Nach Cobbenrode, so heißt dieses kleine Dorf. Wir befinden uns zeitlich jetzt im Jahr 1887 und die Schallplatte und das Grammophon werden erfunden. Sie haben sich gedacht, vielleicht könnte Anna Musik gehört haben. Vielleicht gab es in Cobbenrode ein Grammophon. So wird ja im Grunde auch, wenn Sie sich das vorgestellt haben beim Schreiben, ein Leben bunter.
Ja, das Leben muss davor sehr still gewesen sein. Musik gab es nur selbst gemacht. Und ich wünsche natürlich Anna sehr, dass sie ihr Leben mit einem Soundtrack versehen konnte, möglichst bald nach Erfindung des Grammophons. Ich fürchte, es war nicht 1887, dass die Musik schon zu ihr kam, die konservierbare, konservierte Musik. Aber wenn doch, dann hat sie vielleicht irgendwann erfahren, dass im selben Jahr in Mailand die Uraufführung von Verdis Othello stattfindet.
Das war am 5. Februar 1887. Wir haben hier jetzt eine Einspielung mit Renata Tebaldi. Sie singt das Ave Maria, wird begleitet von den Wiener Philharmonikern. Die Leitung hat Herbert von Karajan. Herr Sussebach, wenn ich auf die Bücher schaue, die Sie geschrieben haben, dann lassen Sie den Stoff, mit dem Sie sich beschäftigen, immer sehr nah an sich heran. Extremes Beispiel, Ihr Buch Deutschland ab vom Wege, eine Reise durch das Hinterland, das 6,2 der Fläche von Deutschland asphaltiert ist, das hat Sie interessiert. Sie wollten den Rest erkunden. Was haben Sie gesucht?
Mir fiel tatsächlich, weil ich gerne wandere, eines Tages im Wald auf, dass ich den Großteil meines Lebens, dass wir alle den Großteil unseres Lebens eigentlich auf diesen ungefähr 6% der versiegelten Fläche verbringen, die es in Deutschland gibt. Das ist ungefähr so groß wie Rheinland-Pfalz. Und da begegnen wir einer Realität, da bilden wir uns unsere Ansichten und Meinungen. Und ich dachte mir, oh weia, was ist eigentlich auf den anderen 94% los? Also es war so eine Mischung aus spätkindlicher Neugier und ich glaube journalistischer Schulung, dass ich deswegen beschlossen habe, ich laufe einmal von Nord nach Süd durch Deutschland und versuche, diesen versiegelten Boden nicht zu betreten. Natürlich sind überall Straßen, diese 6% verteilen sich ja recht ädrig über die ganze Fläche. Da habe ich mir aber nur erlaubt, quer rüber zu gehen. Und das kommt daher, weil ich das Gefühl habe, als Reporter, der ich bei der Wochenzeitung Die Zeit bin, bin ich dafür zuständig, die Realität ranzuholen, ranzuschaffen wie ein Rohstoff. Und anhand dieses Rohstoffes können wir uns dann unsere Meinung bilden. Wenn wir nur noch Meinung haben, ist schwierig. Deswegen bin ich losgelaufen.
Sie haben in Wäldern übernachtet. Sie haben sich komplett der Natur auch ausgeliefert und haben Menschen getroffen. Was waren das für Begegnungen?
Ich bin losgelaufen mit 2 Dosen Pfefferspray, die relativ weit oben im Rucksack lagen, weil ich Angst hatte. Und zwar nicht so sehr vor wilden Tieren, die es in Deutschland ja nicht gibt, sondern vor komischen Begegnungen mit seltsamen Menschen. Und im Laufe der Wanderung, die 50 Tage dauerten, rutschten diese beiden Spraydosen immer tiefer in den Rucksack, weil man sie nicht gebraucht hat. Denn ich bin damals, das ist jetzt fast 10 Jahre her, ich hatte ausschließlich positive Begegnungen, was ich total lehrreich fand, weil wir befinden uns ja auch gerade wieder in einem Stadium der schlechten Laune. Wir trauen den anderen Leuten eher Schlechtes zu. Ich als Wanderer habe da aber nur positive Reaktionen erlebt. Jetzt kann man lange darüber nachdenken, woran das lag.
Mhm.
Soll ich nachdenken?
Ja, gerne, gerne.
Zum einen glaube ich tatsächlich, dass die Menschen weitaus freundlicher sind, als wir uns das gerade glauben machen. Und dann muss ich das positive Bild ein bisschen einschränken. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass das Bild des Wanderers, der ich damals war, in allen was rührt. Also die alten Leute sahen einen rüstigen Mann, der wanderte. Die jungen Leute sahen irgendwie einen interessanten Typen. Die Linken sahen Öko und die Rechten sahen einen kernigen Kerl. Und so habe ich niemanden vor den Kopf gestoßen, weil ich als ungeschriebenes Blatt in die jeweilige Szenerie kam und auch zu den Leuten keine Zuschreibung hatte. Und zuschreibungsfrei sind wir heute nicht mehr unterwegs.
Also mir ist das auch aufgefallen. Die Menschen haben sie extrem freundlich aufgenommen, haben ihnen zu essen gegeben, haben ihnen einen Schlafplatz gegeben. Trotzdem, welche Erkenntnis haben sie daraus gewonnen, aus diesen 49, 50 Tagen? Also wo ist das Problem in Deutschland?
Wenn Sie mich vor 8 Jahren gefragt hätten, hätte ich eine andere Antwort als heute. Ich gebe erstmal die frühere Antwort. Ich bin losgelaufen quasi in den ersten Trump-Schock rein, dass man merkte, oh weia, ich verlasse meine urbane Blase und gehe aufs Land und treffe da Menschen mit ganz anderen Sorgen, Nöten und Interessen. Und ich glaube tatsächlich, glaubte damals und glaube es heute auch immer noch, dass diese Menschen zu wenig Gehör bekommen. Und da bin ich auf eine Weise therapiert worden. Gleichzeitig würde ich Ihnen heute sagen, dass ich trotzdem nicht für alles Verständnis habe, dem man so begegnet unterwegs. Und ich habe auch gelernt, dass zwar der Stadt, der Gesellschaft, in der ich lebe, zu Recht vorgeworfen wird, in urbanen Blasen zu leben. Aber es gibt auch auf dem Land so einige Blasen, die ähnlich eng und dicht sind und engstirnig.
Wir schaffen das. Damit komme ich jetzt zu einer anderen Episode in Ihrem Leben. Wir schaffen das, sagte Angela Merkel vor 10 Jahren. Diesen Satz haben Sie sich auch sehr zu Herzen genommen und haben zusammen mit Ihrer Familie einen Flüchtling, einen Studenten aus Syrien aufgenommen, Amir Baytar. 2015 war das. Wie hat sich damals dieser Gedanke, diese Idee entwickelt?
Die hat sich dadurch entwickelt, dass meine Frau, meine beiden Kinder und ich von diesen Fernsehbildern extrem berührt waren. Wir haben uns nicht so sehr bedroht gefühlt, aber vielleicht kann man das auch gar nicht auseinanderhalten. Plötzlich waren wir ja nicht mehr Zuschauer, was das Weltgeschehen anging. Das passierte in unserem Land. Und man sah die Geflüchteten ja auch im eigenen Umfeld. Und dann kam eine Mail, ich stand in einem Sammelverteiler, dass dort jemand in Sachsen festsaß, nicht glücklich war in der Asylbewerberunterkunft und einen Platz in einer Großstadt suchte, um sein Studium wieder aufzunehmen. Und damals, wir schaffen das, kam es zu der absurden Situation, dass sich vier Familien um Amir Baytar bewarben und er sich gewissermaßen nach einem Casting aussuchen konnte, bei wem er für ein paar Monate unterkommen will, um seinen akademischen Weg dann in Deutschland fortzusetzen. Heute wahrscheinlich unvorstellbar.
Unter einem Dach heißt der Titel des Buches, das dann aus dieser Zeit entstanden ist und das Sie zusammen mit ihm, mit Amir Baytar geschrieben haben, sehr amüsant zu lesen, weil Sie beide jeweils in der Ich-Perspektive schreiben und auch Missverständnisse beschreiben. Also herrlich, fand ich. Sie haben heute noch Kontakt und das Buch haben Sie 2022 überarbeitet. Was war Ihnen beiden wichtig, noch einmal zu sagen?
Uns beiden war wichtig, eine Frage zu beantworten, die ganz viele Leserinnen und Leser nach dem ersten Buch gestellt haben, nämlich, was ist eigentlich aus Amir Baytar geworden? Mhm. In Klammern will ich ganz kurz sagen, es war übrigens seine Idee, dieses Buch zu schreiben. Wir Journalisten stehen ja immer im Verdacht, jedes private Erleben beruflich zu verwursten, aber er hat gesagt, das müssen wir eigentlich als Buch aufschreiben, was wir hier erleben. Und das erklärt auch, glaube ich, die Klugheit und den Witz, den er in dieses Buch gebracht hat. Er hatte eine ganz, ganz tolle Art zu erzählen und wahrzunehmen. Ja, und die zweite Auflage mit einem Anhang haben wir gemacht, weil eben Amir Baytar es geschafft hat. Er war extrem ehrgeizig, er hat sehr, sehr schnell die Sprache gelernt. Er ist mittlerweile deutscher Staatsbürger und arbeitet bei den Vereinten Nationen in Genf. Was, glaube ich, in dem Buch nicht drin steht, dafür bräuchte es dann eine zweite Überarbeitung.
Steht, glaube ich, nicht drin, habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist aus ihm jetzt geworden, was macht er? Wir machen hier einen harten Schnitt, kommen zurück zu ihrer Urgroßmutter. Wir schaffen das, das wird sie in ihrem Leben womöglich oft gedacht haben, womöglich auch gesagt haben. Ich kürze jetzt sehr ab, Anna verliebt sich dann tatsächlich in einen Mann, in Clemens Vogelheim, den Sie im Buch als den Dorfprinzen bezeichnen. Eine komplizierte Geschichte. Clemens Vater ist gegen die Ehe, weil Anna nicht wirklich seinen Idealen einer Frau für Clemens entspricht. 12 Jahre dauert es, bis er dann stirbt und dann geht es los. Die beiden heiraten. 1903 ist es soweit und das große Glück ist aber dann kurz. Im Oktober passiert ein Unfall mit der Dreschmaschine. Clemens stirbt. Es stockt einem der Atem, wenn man das liest, finde ich. Sie haben sich Bruckners Sinfonie Nummer 9 in D-Moll gewünscht und haben mich bei der Vorbereitung gefragt, angemessen traurig. Ich würde sagen, ja. Das Ende des ersten Satzes von Anton Bruckners Sinfonie Nummer 9 D-Moll mit den Wiener Philharmonikern am Pult Christian Thielemann. In der Geschichte sind wir bei Anna, die jetzt als Witwe ihre Situation, muss man wirklich sagen, heroisch meistert. Sie hat ein Wirtshaus, sie ist Chefin der Postagentur und sitzt an der Schaltstelle in Korbenrode. Als Frau ja in der damaligen Zeit hat sie ganz schön viel zu tun, finde ich.
Ich glaube, dass damals alle Frauen viel zu tun hatten, aber nicht in der Definition eines Berufes, wie wir den heute kennen. Und durch diesen tragischen Tod ihrer großen Liebe nach 12 Wochen Ehe, Clemens, und durch ein Testament, was er schreibt, kommt sie an dieses zentrale Geschäft im Ort. Und damit ist sie plötzlich eine Geschäftsfrau unter Geschäftsmännern. Und das ist neu. Und ich glaube, dass sie da tatsächlich ihren Mann oder ihre Frau stehen muss, dass das für große Irritationen im Ort sorgt. Es kommt auch zu Streit in der Familie von Clemens, die damit schwer umzugehen weiß.
Auf der anderen Seite muss man sagen, Gott sei Dank hat Clemens noch dieses Testament gemacht, denn sie hatte ja keine Pensionsansprüche mehr. War raus aus dem Schuljob sozusagen.
Sie hat eben sich gegen den Lehrerinnenberuf entschieden, um aus diesem Zölibat rauszukommen. Das bedeutet kein Gehalt, kein Pensionsanspruch. Und das war ein großer Liebesbeweis ihres ersten Mannes Clemens, dass er ihr im Testament den Nießbrauch überließ, wie das heißt. Und dann legte sie los und war auch dann die Herrin der Technik in dem Dorf. Ich habe jetzt die Jahre nicht genau drauf, aber es gab eben auch einen Telegrafenanschluss. Es gab irgendwann das einzige Telefon und das hatte sie zu bedienen, ebenso wie die Bankgeschäfte. Also mit der Postkutsche kamen die Geldsäcke und Anna zahlt die Renten aus. Sie war wirklich das World Trade Center von Kommrode.
Innovationsschub, das glaube ich, sagen Sie an einer Stelle. Also die Industrialisierung und überhaupt die Welt ist irgendwie im Umbruch. Also das muss man ja wirklich sagen. Glühbirne haben Sie genannt, Telegrafenmast, die ersten Linienflüge gehen dann auch in die Luft. Es ist wirklich viel los damals in dieser Zeit. Und mit diesen ganzen, trotzdem kommen wir wieder zu Anna zurück, mit diesen ganzen Schicksalsschlägen, die sie erlebt, reflektieren sie ja auch ihre Rolle als Erzähler und sagen, ist das zu viel Mitleid oder was passiert da eigentlich auch mit ihnen selbst? Sie fühlen sich ein in die Person Anna, aber ist das vielleicht auch eine Geschichte des Leidens, die sie erzählen?
Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil ich glaube, wir müssen mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Dieses Buch erzählt nicht allein Annas Geschichte. Und wenn es Annas Geschichte erzählt, hat es auch Lücken, weil ich einfach nichts gefunden habe. Darüber liegt eben immer eine Erzählung aus dem Heute, in der ich mich natürlich zum Beispiel frage, wow, wie hat Anna das hinbekommen, all diese Neuerungen anzunehmen, positiv anzunehmen? Wir haben ja heute wieder so Punkte, an denen man sagen kann, ich beschäftige mich damit oder ich krakele nur dagegen. Und natürlich habe ich auch über meine Erzählperspektive gegenüber dieser Frau nachgedacht. Also mache ich sie zu sehr zu einem Opfer dem, was passiert, und habe mich quasi auf der Hälfte des Buches gezwungen zu sagen, nee, jetzt erzähle ich es mal andersrum. Das ist eine Frau, die Schicksalsschläge nutzt und dann das Beste daraus macht und eventuell auch hin und wieder Freude daran empfindet. Und diese Reflexionsebene war mir sehr wichtig, eben weil ich ja nicht wirklich behaupten kann, alles aus Annas Leben damals minutiös zu wissen und behaupten zu können, das wäre übergriffig gewesen.
Ich habe das gespürt. Ich habe das gespürt, dass sie an der einen oder anderen Stelle, ja, vielleicht ihr zu nahe oder meinen, ihr zu nahe zu treten, dass sie voyeuristisch sind, dass sie ihr oder dass sie vielleicht auch zu nahe kommen und irgendwie denken, das könnte sie jetzt gedacht, gefühlt oder gemacht haben. Clemens ist 6 Jahre tot und dann verliebt sich Anna noch einmal in den 19 Jahre jüngeren Bernhard. Bernhard ist Lehrer an ihrer Schule in Kommrode. Anna ist inzwischen 43, dieser Bernhard ist 24. Ein Skandal. Ist das so? Vermutlich. Ja, wir wissen es nicht. Vermutlich
ist das so. Nur mündliche Familienüberlieferung, aber das Dorf muss gestaunt und geraunt haben.
Ja, davon gehen wir mal aus. Es wird dann geheiratet und Anna wird noch einmal schwanger und eine Maria wird geboren. diese Maria ist ganz wichtig in ihrem Leben.
Ja, diese Maria ist dann meine Großmutter. Und diese Maria wird geboren 1911 in einem abgelegenen Dorf, ohne Arzt, vielleicht mit Hebamme und wiegt bei Geburt 1,5 Brote, sagen die Einwohner. Das ist 1,5 Kilo. Das ist zu der Zeit bei dieser spätgebärenden Mutter hochriskant. Und Maria schafft's aber. Und nur deswegen konnte ich dann knapp 100 Jahre später auf Familienfesten nicht zuhören, wenn von dieser Anna die Rede war, aufgrund derer Entscheidung und deren Mut es dieses Kind überhaupt nur gibt. Und ich war da einer von 13 Cousins und Cousinen, die von dieser Entscheidung profitiert haben.
Gehen wir wieder in die Geschichte, in die Zeitgeschichte. Das Ballett Petruschka von Igor Strawinsky feiert am 13. Juni 1911 in Paris Premiere. Und wie gesagt, in diesem Jahr kommt dann ihre Großmutter zur Welt. Kommt passende Musik dazu? Das Zauberkunststück aus Petruschkas burleske Szenen in 4 Bildern von Igor Strawinsky, hier mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Wassily Petrenko. Ohne dieses Kind, sagen sie, das ist Maria, ihre Großmutter, ohne meine Großmutter hätte es keine Schlagsahne-Sonntage gegeben. Jetzt kommen wir mal zu diesen Sonntagen, zu ihrer Familie. Wie wird heute über Anna, ihre Urgroßmutter, gesprochen? Ihre große Handschrift ist ein Thema. Was hat es damit auf sich?
Was große Handschrift bedeutet, musste ich mir auch übersetzen lassen. Als Lehrerin tut Anna Dienst zu einer Zeit, in der ausdrücklich empfohlen ist, zu züchtigen. Und man malt sich ja Figuren im Nachhinein immer gerne schön, aber Anna soll eine große Handschrift insofern besessen haben, als dass sie eifrig von der Prügelstrafe Gebrauch gemacht haben soll. Ich glaube, dass das stimmt, wenn es so ein Mythos, so eine Legende durch die Zeit schafft. Das passiert einem auch, wenn man sich umschaut, in die Vergangenheit blickt, sieht man manchmal auch Dinge, die man nicht so gerne entdeckt hätte.
Sie haben ja auch Fotos in diesem Buch. Fotos von ihr, von Anna, die sie, wie ich finde, bemerkenswert beschreiben. Also mit den Fotos versuchen sie ja, Annas Charakter auch auszulesen, zu entziffern. Bei einem Bild schreiben sie, Opulenz steht in scharfem Kontrast zu ihrem aufgeräumten Gesicht. Also ich habe mich wirklich auch gefragt. Also sie haben ja in allen Richtungen Hilfe gesucht, haben sie jetzt gerade auch schon angesprochen. Den Wetterdienst haben sie befragt. Sie waren in Archiven. Sie haben die Schrift zu entziffern versucht. Sie waren im Stenografenverein, der Ihnen dann geholfen hat. Die psychologische Komponente finde ich interessant. Also die große Handschrift, ja, aber auch diese feinsinnige Beobachtung auf den Fotos. Hat Ihnen da jemand auch geholfen?
Nein, ich weiß auch nicht, ob ich damit richtig liege.
Das ist Ihre Fantasie.
Das ist hoffentlich meine Empathie und nicht meine Fantasie. Mhm. Aber da ich ja offenlege, dass ich diese Fotos so lese und alle Fotos, die ich beschreibe, auch abgebildet sind, haben ja die Leserinnen und Leser die Freiheit zu sagen, da gehe ich mit oder ich deute dieses Bild ganz anders. Insofern habe ich da jetzt gewissermaßen gar kein schlechtes Gewissen, insofern als dass ich irgendwie falsche Tatsachen auftische. Mir fiel auch kein Fachmann ein, der so etwas hätte lesen können. Da habe ich gewissermaßen auf meinen Blick vertraut und natürlich auf das Lektorat im Verlag.
Mhm.
Das kriegen wir, den Knoten kriegen wir, glaube ich, nicht mehr gelöst heute.
Kriegen wir nicht gelöst, nee. Herr Sussebach, ich dachte mir auch, es ist ja eigentlich so ein richtiger Hype im Moment, sich mit Familiengeschichten zu befassen. Viele Menschen schreiben Bücher darüber, gehen in die Tiefenbohrung, versuchen ihre Familiengeschichte auf irgendeine Weise auch zu rekonstruieren. Das sind so imaginäre Zeitreisen. Es entstehen Bücher, es entstehen Romane. Autofiktional ist so ein Wort, das wirklich sehr gängig ist gerade. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, ich glaube, es gibt mehrere Erklärungen. Die eine ist, dass jeder Mensch irgendwann wissen will, in welcher Kette er steht. Und ich fürchte, es ist auch ein Zeichen für eine alternde Gesellschaft, dass viele Menschen in ein Alter vorrücken, in dem man sich mal umguckt. Ich glaube, in einer Gesellschaft, in der das Durchschnittsalter bei 25 liegt, wäre das nicht der Fall. Und das Zweite ist, das haben ja auch Historiker erzählt, es gibt immer Wellen. Und im Moment haben wir den Eindruck, wir leben in Zeiten, die wir schon in der Gegenwart als historisch begreifen. Wir reden über Weimarer Verhältnisse. Wir sehen, dass Grenzen neu gezogen werden. Wir sehen Autokraten aufsteigen. Und das gab es ja schon mal. Und natürlich guckt man sich dann um und schaut, wie ist es eigentlich Menschen ergangen, die in ähnlichen Zeiträumen unter ähnlichen Bedingungen gelebt haben. Und in Deutschland wurde angesichts der Nazizeit lange, lange beschwiegen, wer wir sind und was uns ausmacht. Und auch das wird natürlich mehr seit einigen Jahrzehnten schon, dass wir zurückschauen und forschen, was haben eigentlich unsere Vorfahren so alles beigetragen zur Weltgeschichte. Das war mal Anpassung, Mitläufertum und seltener Auflehnung.
Wenn man das Weltgeschehen in Betracht zieht, was Sie ja auch sehr stark in Ihrem Buch tun, ich habe mich auch gefragt, wie würde Anna sich heute sehen? Würde sie sich als selbstbestimmt sehen? Würde sie sich als selbstbewusst einordnen oder eigenständig beschreiben? Wie würde sie sich sehen?
Da bin ich wieder in diesem subjektiven Bereich und deswegen beginnt der Satz, ich wünsche ihr, dass sie sich als eine Vorkämpferin sieht für Frauenrechte, für Meinungsfreiheit, auch für so eine Art Schicksalsresilienz. Resilienz sagt man ja heute, die einiges von dem erkämpft hat, wovon wir heute profitieren.
Das Frauenwahlrecht hat Ihre Urgroßmutter ja noch miterlebt, 1919, und Sie sind ziemlich sicher, dass sie auch gewählt hat.
Die Wahlbeteiligung war sehr, sehr hoch. Ich konnte das bis in ihren Wahlbezirk herunterbrechen. Und vor allen Dingen soll die Frauenwahlbeteiligung sehr hoch gewesen sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass die von mir vielleicht etwas idealisierte Anna ganz sicher gewählt hat.
Mein Herr, Sie wollen ein Interview, also bitte notieren Sie, hören Sie zu. Ich zeige Ihnen gerne meine Valeur. Und all meine seelischen Interieurs. Sie werden von mir jetzt informiert. Und was das Publikum interessiert, das melden Sie Ihrem Leserkreis. Ich sag Ihnen alles, was ich von mir weiß. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich hab meinen Stil. Ich hab meine Hemmungen fest in der Hand, ein bisschen Gefühl und ein bisschen Verstand. Ich kenne meine Grenzen, ich höre die Zeit, die Stimme des Tages, da weiß ich Bescheid. Voila, in der Hand, grad los auf mal sehen. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich liebe die Liebe, ich liebe den Sport. Den Sport nicht als Lieb und die Lieb nicht als Sport. Ich bin nicht sehr prüde, doch auch nicht lasziv. Nicht zu oberflächlich, doch auch nicht zu tief. Ich spiele gern was. Manches Mal Bridge, ich hasse den Snob, ich gutier keinen Kitsch. Bin manchmal sehr kühl, dann wieder verliebt, so wie es die Situation gerade ergibt. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich hab meinen Stil. Ich weiß, wie man Golf spielt und wie man chauffiert. Bin nicht zu sachlich, nicht zu kompliziert. Ich liebe das Helle, die Schönheit, die Kraft. Ich liebe das Geld, weil es Freiheit mir schafft. Verlangt von der Welt, von mir selber sehr viel. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil. Ich habe meine Hemmungen fest in der Hand. Ein bisschen Gefühl, ein bisschen Verstand. Ich kann mich beherrschen in Liebe und Hass. Hab keinen Komplex, ich verstehe jeden Spott. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich weiß ganz genau, was ich will.
Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Fritzi Massary wurde begleitet vom Hans-Schindler-Orchester. Eine historische Aufnahme von 1932 war das. Wollen wir hier annehmen, dass Anna eine Frau war, die sehr genau wusste, was sie wollte?
Dafür spricht viel. Und ich finde es sehr berührend, dass das erste Stück, was wir gehört haben, die verkaufte Braut hieß, die Frau als Objekt. Und jetzt singt da jemand, ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Wunderbar.
Ja, denn es ist einerseits die Entwicklung und wir sehen, was sich schon entwickelt hat. Und auf der anderen Seite würde ich gerne wissen, Herr Susebach, wie schauen Sie denn auf Ihre Urgroßmutter? War sie ein Vorbild, eine Art Role Model für Sie?
Ja. In der Tat, man wird natürlich aus dem Jetzt, wenn man sich mit dieser Figur der Vergangenheit befasst, immer gezwungen, das abzugleichen, fragt sich, wie würde ich mich heute verhalten. Ich verstehe Annas Geschichte schon als Inspiration und als Verpflichtung, weil man möchte ja das, was sie für sich und auch für andere geleistet hat, familiär und gesellschaftlich, nicht wieder verspielen. Deswegen denke ich sehr oft an Anna und frage mich auch, ob ich mich heute angemessen verhalte, angesichts dessen, was sie damals erkämpft hat.
Würden Sie damit auch sagen, dass vielleicht Anna in gewisser Weise in Vorleistung gegangen ist? Für so vieles, das, von dem wir heute profitieren?
Ich glaube, wir neigen ja dazu, Vorfahren zu unterschätzen. Wir kennen die nur als stumme und irgendwie schicksalsergebende Figuren von Fotos. Schicksalsergeben deswegen, weil ihr Leben gelebt ist und sie nichts mehr ändern können. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen durch Mikromomente, winzige Entscheidungen für uns in Vorleistung gegangen sind, indem sie ein Wagnis eingegangen sind, indem sie sich auf ein Auswandererschiff gesetzt haben, indem sie einen Hungerwinter durchstanden. Ich will jetzt hier keine Blut-, Schweiß- und Tränenrede halten, aber ich glaube, man muss sich schon bewusst machen, dass ohne diese Entscheidung die Welt heute anders aussähe.
Henning Susebach, wir sind leider am Ende der Sendung. Danke für Ihren Besuch. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie uns von Ihrer Urgroßmutter erzählt haben.
Ich danke, dass ich von Anna erzählen durfte.
Das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Journalisten, Zeitredakteur Henning Susebach, sein neues Buch Anna oder was von einem Leben bleibt. Die Geschichte meiner Urgroßmutter ist bei CH Beck erschienen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Claudia Christoffersen.